NDR Info. Themen des Tages.
Vielleicht haben Sie heute früh um kurz vor sechs auch ungewöhnliche Lichter am Himmel gesehen.
Ja, das war schon irre. Ich bin morgens aufgewacht, bin auf der Terrasse und denke, ist irgendein helles Licht, ist das ein Baukran? Und dann kam das Licht direkt auf mich zu, auch schnell.
Mehrere leuchtende, glühende Punkte mit langem Schweif.
Es war total faszinierend und habe ich noch nie gesehen.
Zwischen 10 und 5 vor 6 heute Morgen.
Viele Bürger und Bürgerinnen haben sogar den Notruf gewählt, aber Entwarnung, es ist wohl ein Teil einer Trägerrakete des Weltraumunternehmens SpaceX in der Erdatmosphäre verglüht. Das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk hat bekannt gegeben, dass es Starlink-Satelliten in die erdnahe Umlaufbahn gebracht hat. Und bei so einem Vorgang verglüht standardmäßig ein Teil des Systems. Laut Bundeswehr sind auch keine Trümmerteile auf Deutschland gefallen. Also, insofern alles in Ordnung. Willkommen zu weiteren Themen des Tages. Schon vor dem offiziellen Amtsantritt von Donald Trump war spekuliert worden, dass er die Unterstützung für die Ukraine einkürzen werde. Das ist inzwischen Gewissheit, aber es geht noch darüber hinaus. Die USA beleben den Kontakt zu Russland und Donald Trump übernimmt das Narrativ von Wladimir Putin. Er wirft der Ukraine vor, sie hätte ihn nie anfangen sollen. Gemeint ist der Angriffskrieg Russlands, also eine Täter-Opfer-Umkehr. Zudem greift er den ukrainischen Präsidenten Selenskyj persönlich an und unterstellt, dieser habe gar keinen Rückhalt mehr in der Gesellschaft. Russland wiederum zieht ja in Zweifel, ob Selenskyj der richtige Verhandlungspartner sei, nachdem seine Amtszeit offiziell im vergangenen Jahr endete, aber Neuwahlen im Kriegszustand nicht durchführbar sind. Darüber habe ich mit Rebecca Barth gesprochen in Kiew. In Deutschland sorgt das alles für Empörung, unter anderem beim Verteidigungsminister, der Außenministerin. Wie fallen denn die Reaktionen in der Ukraine aus?
Mittlerweile ist man hier bei einer Mischung aus Trotz, Spott, Häme, aber natürlich auch Wut angekommen. Der ukrainische Präsident hat sich heute geäußert. Er hat eine Pressekonferenz gegeben am Mittag, nachdem er aus der Türkei zurückgekehrt ist. Und da hat er doch diese Aussagen von Donald Trump scharf zurückgewiesen. Er warf Trump vor, Russland aus der Isolation zurückzuholen mit eben diesem Treffen zwischen russischen und amerikanischen Vertretern in Saudi-Arabien. Er sagte, Donald Trump würde in einer Blase russischer Desinformation leben. Niemand in der Ukraine würde Putin vertrauen, also dass man einfach mit dem russischen Machthaber einen Deal hätte schließen können. Das weist er auch entschieden zurück. Und so ging das eine ganze Weile weiter. Also da hat der ukrainische Präsident sich ganz klar bezogen.
Eigentlich war Selenskyj ja auch im Nahen Osten unterwegs, wollte offenbar auch heute in Saudi-Arabien sein. Das hat er verschoben. Er ist früher nach Kiew zurückgekehrt, hat seinerseits wieder Besuch bekommen, und zwar vom US-Sondergesandten Kellogg. Zu guten und substanziellen Gesprächen, wie dieser schon vorab sagte. Was weiß man über das Treffen?
Dieses Treffen bzw. der Besuch von Kellogg soll 3 Tage lang dauern und er hat nach meinen Informationen den ukrainischen Präsidenten heute noch nicht getroffen, aber er hat sich mit dem Chef des ukrainischen Präsidialamtes getroffen, mit, so hieß es vorher, Vertretern des Militärs, des Geheimdienstes und auch Ministern. Über genaue Details ist bis zum aktuellen Zeitpunkt noch nichts bekannt, aber Selenskyj bei seiner Pressekonferenz am Mittag hat sich zu dem Besuch von Kellogg geäußert und meinte, nun, dieser solle sich selbst ein Bild machen von der Lage in der Ukraine. Er solle mit den Menschen sprechen und er solle diese auch fragen, was sie von Putin halten und was sie von Selenskyj halten. Und dann solle sie am besten auch noch fragen, was sie von Donald Trump halten, nach den Äußerungen, die dieser in den vergangenen Tagen gemacht hat. Die Menschen hier in der Ukraine sind doch sauer, sie sind empört, sie nur betrachten das mit einem gewissen ukrainischen Humor mittlerweile, aber vor allem online weisen sie vermehrt darauf hin, welche Kriegsverbrechen Russland hier seit 3 Jahren begeht und nun haben das Gefühl, gerade rücken zu müssen, dass sie Opfer dieses Angriffskrieges sind und den Krieg nicht begonnen haben.
Und sieht man denn eine Chance oder hat man wirklich die Hoffnung, dass man jetzt auch mit direkten Gesprächen mit Ukrainern, mit Ukrainerinnen wirklich diesen Eindruck, den Trump da gerade vermittelt, stoppt oder dass man da seine Meinung nochmal verändern könnte?
Es gibt einige Kommentatoren, die haben diese Resthoffnung noch, dass Kellogg zurückkommt und dem US-Präsidenten erzählt, wie die Lage in der Ukraine wirklich ist. Aber man ist doch sehr überrascht davon, wie sehr der US-Präsident aus ukrainischer Sicht auf Kreml-Linie ist. Einige Menschen haben zuvor natürlich Zweifel daran gehabt, dass Trump wirklich die Ukraine so stark unterstützen würde, wie es die Biden-Administration getan hat. Aber auf der anderen Seite gab es auch sehr viel Hoffnung auf diesen unberechenbaren US-Präsidenten. Da war die Hoffnung, nun, Biden war berechenbar, aber Trump eben nicht. Und das kann ein Vorteil für uns sein. Diese Hoffnungen sind, würde ich sagen, jetzt zerschlagen. Und jetzt muss die Ukraine gucken, wie es weitergeht. Auf der anderen Seite erlebe ich hier gerade sehr viel Trotz. Man hat es hier mit einem Land zu tun, was vor 3 Jahren vom größten Land der Welt angegriffen wurde. Und damals hat der Westen diesem Land hier, der Ukraine, erzählt, sie habe 3 Tage und dann würden die Russen Kiew kontrollieren. 3 Jahre später verteidigt sich dieses Land immer noch und das hat die Ukrainer sehr geprägt. Und man beruft sich nun gerade in dieser schwierigen Phase wieder darauf, man ja, rottet sich zusammen, man steht vereint und begegnet diesen Aussagen des US-Präsidenten mit ganz viel Spott, Häme und Trotz.
Soweit Einschätzungen und Informationen aus Kiew von unserer Korrespondentin Rebecca Barth. Ja, soweit also die Stimmung nach dem Außenministertreffen in Riad. Haben ja beide Seiten betont, es sollen wieder Botschaften eröffnet werden, diplomatische Beziehungen aufgenommen. Es werde eine Grundlage gelegt für die künftige Zusammenarbeit zwischen Russland und den USA in geopolitischen und wirtschaftlichen Fragen. Also ist das Ende der Eiszeit eingeläutet? Dazu jetzt meine Kollegin Anna Engelke zugeschaltet. Sie kennen sie als Host von Streitkräfte und Strategien. Hallo Anna.
Hallo Birgit.
Zunächst vielleicht nochmal zur Rolle vom US-Sondergesandten Kellogg. Der war ja auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz am vergangenen Wochenende und dort hattest du Gelegenheit für ein Interview. Was ist das für ein Typ? Also ist der wirklich voll überzeugt von der Trump-Linie oder vielleicht doch noch offen auch für andere Sichtweisen?
Also er ist ein umgänglicher älterer Herr und er ist pensionierter General und seit etwa 10 Jahren an der Seite von Donald Trump. Also da besteht zumindest schon mal ein Vertrauensverhältnis. Und es gibt bei Trump letztendlich in seinem Team so 2 Lager. Da ist das eine, das nennt sich eher Frieden durch Stärke. Da gehört Keith Kellogg zu. Das sind Leute, die daran glauben, man sollte die Ukraine stark unterstützen und dann gucken, dass man mit Russland verhandelt. Wir sehen ja gerade, dass dieses Team sich nicht so stark durchzusetzen scheint. Es gibt dann noch das andere, das heißt Frieden durch Anpassung, und zwar Anpassung an die Forderungen Russlands. Dazu gehört dann auch J.D. Vance zu diesem Team oder auch Verteidigungsminister Hegseth. Und die scheinen jetzt ja gerade in der Vorderhand zu sein. Und ein Zeichen ist auch, dass Keith Kellogg, der ja eigentlich formal der US-Sondergesandte für die Ukraine und für Russland ist, dass der nicht zu dem Kern Verhandlungsteam jetzt gerade gehört. Also der war jetzt zum Beispiel auch nicht mit in Saudi-Arabien.
Nun haben wir gerade auch schon gehört, Donald Trump dreht da ja eigentlich auch die Geschichte um. Also er meint, die Ukraine hätte einen Deal machen müssen und dann so den Krieg, den Angriffskrieg Russlands quasi verhindern. Er macht Zugeständnisse an Putin ohne Not. Was ändert sich da gerade auch im politischen Miteinander?
Also ich möchte jetzt nicht sagen alles, aber schon ziemlich viel. Wenn wir drauf schauen, wir Europäer, wir sind ja eigentlich die Verbündeten der USA. Wir sind außen vor und noch viel wichtiger, die Ukraine, das Land, das von Russland angegriffen wurde, auch wenn Trump das ja anders formuliert hat, das Land, das eben von Russland angegriffen wurde, die Ukraine ist ebenfalls außen vor. Und es gibt einige, ich war ja am Wochenende auf der Münchner Sicherheitskonferenz, du hast das gesagt, und auch jetzt hier in Berlin, die sprechen schon von einer 180-Grad-Wende. Und zwar eingeleitet genau heute vor einer Woche. Und genau zu diesem Zeitpunkt, wo du und ich jetzt sprechen, haben eigentlich auch Trump und Putin miteinander telefoniert. Und seitdem ist alles anders. Und du hast immer noch den Eindruck hier, dass sich alle schütteln und sagen, oh meine Güte, was machen wir denn jetzt?
Trump stelle geopolitische Gewissheiten auf den Kopf, so der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius im Deutschlandfunk. Das ist ja auch eine Situationsbeschreibung. Das passt dazu, dass du sagst, alle schütteln sich noch und fassen sich an den Kopf. Aber welche Handlungsoptionen gibt es denn aus deutscher, aus europäischer Sicht?
Also wenn wir auf Deutschland gucken, wir wissen, dass wir Sonntag wählen und es wäre gut, wenn wir bald wieder eine handlungsfähige Regierung hätten. Wir wissen natürlich, mit der Bundestagswahl haben wir nicht sofort eine Regierung, aber derjenige, der gewinnt, der wird auch das im Kopf haben, wenn es darum geht, schnell Koalitionsverhandlungen zu machen. Denn Olaf Scholz ist jetzt ja eine lahme Ente und als solche kann er letztendlich in dieser Woche auch keine großen Zusagen für Deutschland machen. Aber eine Sache nochmal zu Europa. Die Europäer sind nicht geeint, aber sie haben einiges auf ihrer Seite, auch wenn man das vergisst schnell. Die Europäer, die gehören zu den wichtigsten Unterstützer der Ukraine. 60% der Hilfe für die Ukraine, die kommt aus Europa. Ebenfalls auf der Habenseite der Europäer. Ein Großteil des eingefrorenen russischen Vermögens in Höhe von mehr als 200 Milliarden Dollar ist in Europa eingefroren. Das ist auch ein Hebel für die Europäer. Und dann gibt es noch die Sanktionen gegen Russland. Ist ja heute auch in Brüssel ein neues Paket da auf den Weg gebracht worden. Also es ist nicht so, als hätten die Europäer nichts in der Hand. Ich habe halt gerade nur den Eindruck, sie wissen nicht, was sie mit dem, was sie eigentlich in der Hand haben, machen sollen. Und wenn die USA wollen, dass die Europäer diese möglicherweise Friedenstruppe stellen, haben sie ja dann sozusagen auch wieder was in der Hand. Und das ist halt jetzt das dicke Ding. Wie verständigen sich die Europäer? Wie werden die sprechfähig? Der NATO-Generalsekretär Mark Rutte, der hatte jetzt am Wochenende in München die Europäer aufgefordert, sich doch stärker jetzt in diesen Prozess zur Beendigung des Ukraine-Kriegs einzubringen. Und er hat gesagt, wenn die Europäer ein Mitspracherecht haben wollen, müssen sie sich relevant machen. Und ich glaube, darum geht's. Die Europäer, wir müssen uns jetzt relevant machen.
Meint meine Kollegin Anna Engelke. Sie kennen sie als Host von Streitkräfte und Strategien. Danke für heute und die nächste Ausgabe des Podcasts dann am Freitag. 19. Februar 2020. In Hanau eröffnet ein Mann das Feuer auf Shisha-Bars in der Stadt. Er fährt weiter und erschießt weitere Menschen in einer Bar, in einem Kiosk. Schnell steht fest, es waren rassistische Motive, die den Rechtsextremisten so viele Menschen töten ließen. Zu den Morden gibt es bis heute keine rechtliche Aufarbeitung, denn der Mann tötete sich im Anschluss selbst. Es bleibt aber die Frage, warum wegen mutmaßlichem Behördenversagen nicht ermittelt wurde. Stefan Pommerenke berichtet jetzt über das heutige Gedenken in Hanau, aber auch über viele offene Fragen.
9 Vasen mit weißen Rosen stehen auf der Bühne, symbolisch für jedes der 9 Opfer, als Zeichen der Hoffnung. Die Gedenkstunde 5 Jahre nach dem rassistischen Anschlag beginnt mit Musik. Titel: Die Erde vom Himmel betrachten. Die Angehörigen sitzen in den ersten Reihen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erinnert an die Nacht vor 5 Jahren.
Die Kugeln eines Rechtsextremisten rissen sie mitten aus dem Leben. Der Täter erschoss sie in Bars, in einem Kiosk, auf offener Straße. Und er wusste nichts von seinen Opfern. Ziel seines rassistischen Hasses waren Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Menschen, die in seinen Augen nicht zu Deutschlands gehörten. Ihr Tod hat endlosen Schmerz, große Leere hinterlassen.
Steinmeier hat ein sehr herzliches und enges Verhältnis zu den Hinterbliebenen. Er hat immer Kontakt zu den Angehörigen gehalten.
Es schmerzt mich zutiefst, dass unser Staat ihre Angehörigen nicht hat schützen können. Und es schmerzt mich auch, dass sie nach der Tat sich an mancher Stelle alleingelassen gefühlt haben oder respektlos behandelt gefühlt haben. Sie haben mir davon hier bei unseren Zusammentreffen in Hanau in den vergangenen Jahren und auch beim Zusammentreffen in Berlin mehrfach persönlich berichtet.
Die Familien der Opfer beschreiben während der Gedenkstunde ihre Situation. Trauer und Wut werden deutlich. Sie erheben aber auch erneut Vorwürfe an die Politik. Emisch Gürbis hat in der Nacht ihren Sohn Sedat verloren.
Die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Die Stadt Hanau trägt die Hauptverantwortung an diesen Morden. Seit 40 Jahren geschehen diese Morde, ohne dass wirksam etwas dagegen unternommen wird. 5 Jahre sind vergangen und die Stadt muss ihre Verantwortung und Schuld anerkennen und sich dafür verantworten.
Ähnlich äußert sich Çetin Gültekin. Sein Bruder Gökhan wurde bei dem Anschlag vor 5 Jahren ermordet.
Niemand hat die politische Verantwortung für die Kette des Versagens übernommen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich wäre gänzlich verzweifelt, wenn ich mich in den letzten 5 Jahren auf die Versprechen der Politik, der Behörden und der Polizei verlassen hätte.
Hanaus Oberbürgermeister Klaus Kaminski von der SPD reagiert auf die Worte und spricht die Hinterbliebenen direkt an.
Es versteht sich von selbst, dass manches, was Sie hier gesagt haben, wehtut, dass vieles schmerzt, dass man das eine oder andere auch als nicht gerecht ansehen mag, was Sie hier kommentiert haben. Aber es war gut, es war wichtig und richtig, dass Sie uns dieses heute sagen konnten.
Die unterschiedlichen Positionen lassen sich während der Gedenkfeier nicht ausräumen. Als letzter der Angehörigen kommt Sahid Idriss Hashemi auf die Bühne. Er hat vor 5 Jahren seinen Bruder verloren und wurde selber von mehreren Kugeln getroffen. Er sorgt sich um den Ton in Deutschland, gerade jetzt vor der Bundestagswahl.
Die bittere Realität ist, wenn Populismus, wenn rassistische Rhetorik und wenn Feindbilder salonfähig werden, dann gibt es Menschen in diesem Land, die sich darin bestätigt fühlen. Und dann passiert das, was vor 5 Jahren in Hanau passiert ist.
Die Gedenkstunde in Hanau wird auch musikalisch umrahmt. Die Sängerin Cassandra Steen steht auf der Bühne und interpretiert einen Song, der Hoffnung machen soll. Heal the World von Michael Jackson. Heal the world,
make it a better place. Stefan Pommerenke berichtete über die Gedenkstunde in Hanau.
NDR Info. Die Meinung.
Heute von Max Bauer aus unserer Rechtsredaktion. Und er findet auch, es gab zu wenig Aufarbeitung und juristisch gar keine.
5 Jahre ist er nun her, der rechtsextremistische Mordanschlag von Hanau. Ein Mann erschießt 9 Menschen mitten in Hanau am Main. Er war Anhänger rassistischer Verschwörungstheorien. Im bürgerlichen Bücherregal seiner Eltern standen die gesammelten Reden von Adolf Hitler. Aus Sicht des rassistischen Mörders gehörten seine Opfer, die in Hanau seine Nachbarn waren, nicht zu Deutschland. Am Abend vor seiner Tat hatte er sich online eine Rede von AfD-Politiker Björn Höcke angeschaut. Die Tat von Hanau ist auch nach 5 Jahren erschütternd und beschämend. Ebenso erschütternd und beschämend ist, dass es bis heute vor allem die Angehörigen der Opfer selbst sind, die die Hintergründe der Tat aufklären. Zum Beispiel der Hanauer Armin Kurtovic und seine Familie. Der Sohn von Armin Kurtovic, Hamza Kurtovic, war unter den letzten Opfern der Mordtat. Er saß in der Arena-Bar in Hanau-Kesselstadt in der Falle, weil der Notausgang der Bar verschlossen war. Armin Kurtovic fand heraus, dass der Notausgang schon seit Jahren regelmäßig zu war. Er befragte Gäste und Tatzeugen. Er stieß auf einen kommunalen Skandal. Vermutlich war der Notausgang verschlossen, um regelmäßige Razzien der Polizei zu erleichtern. Und vermutlich kam die Anordnung dazu sogar von Polizisten. Jedenfalls gab es 2022 eine Zeugenaussage, die auch der ARD-Rechtsredaktion vorlag und die den Verdacht nahelegt, dass ein Polizist hinter der Anordnung stehen könnte, den Notausgang der Arena-Bar zu verschließen. Erst die detektivische Arbeit der Familie Kurtovic führte zu Ermittlungen der Justiz. Eigeninitiative der Staatsanwälte, Fehlanzeige. Und das, obwohl schon bei der ersten Tatortbegehung der verschlossene Notausgang festgestellt wurde. Jedenfalls wurde bis heute niemand rechtlich verantwortlich gemacht dafür, dass ein Notausgang abgeschlossen war und Menschen in Lebensgefahr nicht flüchten konnten. Selbstverständlich war es der rassistische Mörder, der in der Arena-Bar gezielt Menschen ermordete. Aber sehr sicher ist auch, dass bei offenem Notausgang einige seiner Opfer hätten fliehen können. Doch ein Gerichtsprozess, in dem die mögliche Verantwortlichkeit der Stadt Hanau und ihrer Behörden bzw. der Polizei zu klären gewesen wäre, gab es bis heute nicht. Rein rechtlich wäre ein solcher Prozess möglich gewesen. Das zeigen 2 Gutachten, die noch kurz vor dem Jahrestag Rechtsprofessoren aus Kiel erstellt haben. Legt man sie neben dem Bericht des Hessischen Untersuchungsausschusses, ergibt sich ein frustrierendes Bild. Der Ausschuss zählt zahlreiche Behördenfehler auf. Rechtsprofessoren sind der Ansicht, dass Behördenmitarbeiter sich strafrechtlich und verwaltungsrechtlich unzulässig verhalten haben könnten und es folgt nichts. Zumindest nicht der klare, geradlinige rechtsstaatliche Prozess, mit dem in einem Rechtsstaat unabhängige Gerichte die Behörden ihre Macht und ihre Fehler kontrollieren. Für die Trauer, die Wut und die berechtigten Rechtspositionen der Opferfamilien wäre ein solcher Prozess unschätzbar wichtig. Diesen Prozess hat die hessische Justiz verweigert und das bleibt erschütternd und beschämend, gerade weil es die Familien der Opfer sind, die bis heute die Aufklärung vorantreiben.
Die Meinung von Max Bauer. Deutschland ist ein sehr vielfältiges Land. Von den Alpen bis zur Nordsee fällt das tägliche Leben mitunter doch sehr unterschiedlich aus. Zum Teil so ländlich, dass der nächste Supermarkt nur mit dem Auto erreichbar ist. zum Teil so dicht besiedelt, dass es kaum noch Wohnraum gibt, zwischen Industriestandorten und zu wenig Steuereinnahmen. Also wie schafft man das einigermaßen gleiche Lebensverhältnisse herzustellen? Dafür soll, zumindest finanziell, der Länderfinanzausgleich sorgen. Heißt, die wirtschaftlich stärkeren Bundesländer zahlen ein, die schwächeren können so auch ihre Aufgaben erfüllen. Dazu Hans-Joachim Viehweger im Hauptstadtstudio in Berlin. Es wird natürlich nachjustiert und es ändert sich öfter auch mal etwas auf der Geber- und Nehmerseite. Um wie viel Geld geht's da eigentlich?
Ja, also insgesamt wurden 2024 nach vorläufigen Zahlen 18,6 Milliarden Euro umverteilt. Das ist ein bisschen mehr als im Vorjahr. Wenn man es über einen längeren Zeitraum betrachtet, dann ist es deutlich mehr geworden. 2014 zum Beispiel, da waren es zusammen noch rund 9 Milliarden Euro. Seitdem gab es aber auch schon mal eine neue Reform des Länderfinanzausgleichs.
Und im vergangenen Jahr bleibt das größte Geberland erneut Bayern und zahlt mehr als die Hälfte dieser Gesamtsumme ein?
Genau so ist es. Es sind fast 10 Milliarden oder 52% in etwa, kann man sagen, vom gesamten Teil des Länderfinanzausgleichs. Das war übrigens in den 90er Jahren noch deutlich ausgeglichener, wenn man mal ein paar Jahre zurückschauen möchte. Da lagen also die Zahlen von Bayern ebenso ähnlich bei Hessen und Baden-Württemberg und übrigens auch Nordrhein-Westfalen, das ist heute ein Nehmerland, damals noch ein Geberland, in einer ähnlichen Größenordnung.
Also vier geben, alle anderen nehmen. Wer sind denn jetzt die anderen drei Geber?
Ja, das sind weiterhin Baden-Württemberg und Hessen sowie übrigens als einziger Stadtstaat Hamburg.
Und Rheinland-Pfalz, habe ich gesehen, hat die Seiten gewechselt?
Ja, das ist ganz interessant, weil man sieht, welche Auswirkungen ein einzelnes Unternehmen haben kann. Wir erinnern uns, BioNTech, das Unternehmen mit der Corona-Impfung, mit Hauptsitz in Mainz, das konnte eine Zeit lang sehr, sehr gut verdienen. Und das hat dann auch sehr ordentlich Steuern gezahlt. Davon hat das Land Rheinland-Pfalz profitiert. Es ist dadurch 3 Jahre lang auf die Geberseite im Länderfinanzausgleich gewechselt. Zuletzt 2024 aber wieder zum Nehmerland geworden.
Nun ist diese ganze Ausgleichsgeschichte im Grundgesetz verankert. Man kann auf der Seite des Bundesfinanzministeriums in Daten bis zu 1950 zurückschauen. Welche Grundlage wird denn eigentlich angenommen? Also wie wird ermittelt, wer zahlen muss und wer unterstützt wird?
Also da muss man dazu sagen, seit 1950 sind diese entsprechenden Gesetze immer wieder und zwar vielfach geändert worden. Es sind auch Absätze im Grundgesetz dazugekommen, wo dieses Thema geregelt wird. Das Ganze ist ziemlich kompliziert und ich bitte Fachleute um Verständnis, wenn ich das jetzt ein bisschen vereinfache. Der Grundgedanke ist, man schaut sich bei einigen sehr wichtigen Steuern, wie die auf die Bundesländer verteilt sind. Und dann rechnet man die Einnahmen pro Kopf und dort, wo die Steuerkraft, so nennt man das, dann unterm Durchschnitt liegt, da fließt Geld hin. Und wo die Steuerkraft überm Durchschnitt liegt, da wird eben gezahlt und für ärmere Länder gibt es dann auch noch zusätzliche Hilfen vom Bund.
Und Sie haben es gerade angesprochen, das System ist schon mehrfach nachjustiert worden und es sorgt ja vor allem im Süden für Kritik. Vielleicht auch nicht erstaunlich, wenn Bayern sich beschwert. CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder behauptete vor kurzem auf einer Wahlkampfveranstaltung, eigentlich gehören Sylt und Helgoland inzwischen schon zu ihm, rein finanziell betrachtet. Aber ganz im Ernst, Bayern klagt. Will das System also erneut ändern? Inwiefern?
Nun, bei Markus Söder würde ich dazu sagen, mit Sylt und Helgoland, das hängt natürlich mit der speziellen Beziehung zu Daniel Günther zusammen. Die beiden verbindet ja gegenseitig so eine herzliche Abneigung. Denn Schleswig-Holstein ist, um es nur noch dazu zu sagen, beim Länderfinanzausgleich völlig unauffällig, um es so zu sagen, bekommt von allen Nehmerländern am wenigsten. Bislang hat Bayern auch lieber auf Berlin geschimpft und gesagt, die leisten sich dort in Berlin ein 29-Euro-Ticket, kostenlose Kita-Plätze, Sachen, die wir uns in Bayern nicht leisten, aber das können die nur wegen unseres Geldes. Und vor diesem Hintergrund hat Bayern wieder mal geklagt, wieder mal muss man sagen, denn zum Beispiel vor etwa 10 Jahren hatte Bayern schon eine Klage zusammen mit Hessen, die hat man dann zurückgezogen, weil man gesehen hat, man konnte über eine Reform des Länderfinanzausgleichs doch auch etwas politisch erreichen. Und meine Vermutung ist, es wird gar nicht unbedingt zu einer Entscheidung in Karlsruhe kommen, sondern das ist so ein bisschen ein Druckmittel Bayerns, um bei den Verhandlungen, die irgendwann wieder anstehen, zum Länderfinanzausgleich eine bessere Position zu haben. Und auch meine Prognose nach der Bundestagswahl kommt das Thema Finanzen ohnehin auf die Tagesordnung. Wir müssen nur über das Thema Schuldenrege denken, über die Frage Finanzierung des Deutschlandtickets. Da geht es auch um die Finanzen zwischen Bund und Ländern. Und in dem Rahmen könnte dann auch der Länderfinanzausgleich wieder auf die Agenda kommen.
Vielleicht noch mal kurz grundsätzlich zum Schluss. Diese Idee, geht die denn auf? Also kann man Lebensverhältnisse über diesen Ausgleich wirklich ähnlicher gestalten?
Also den vollständigen Ausgleich, den gibt es auch heute schon nicht. Das wird also auch durch den Finanzausgleich nicht alles auf eine Stufe gehoben. Es ist der Versuch, dem etwas näher zu kommen. Und wollte man es ganz auf eine Ebene bringen, dann wäre das ja auch schwierig, weil es negative Anreize hätte. Also derjenige, der viel Wirtschaft beispielsweise in seinem Bundesland ansiedelt, der würde am Schluss feststellen, oh, es hat mir gar nichts gebracht, denn ich muss das ganze zusätzliche Geld abgeben. Und für andere Länder wäre es gar nicht so attraktiv, sich um Wirtschaft beispielsweise zu kümmern. Insofern auch der jetzige Länderfinanzausgleich gleicht nicht vollständig aus.
Und das waren Informationen von Hans-Joachim Viehweger in Berlin. Das waren unsere Themen des Tages für diesen heutigen Mittwoch, den 19. Februar.